Krieg im Netz. Wie wirksam sind Hackerangriffe gegen russische Einrichtungen und Unternehmen? Plastik überall. Heute wurde auf UN-Ebene eine historische Entscheidung zum Plastikmüllproblem getroffen. Und das Liebesleben der Luchse. Wir sind mit einem Forscher unterwegs im Nationalpark Bayerischer Wald.
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
Ein Krieg im 21. Jahrhundert wird nicht nur mit Panzern und Raketen geführt, sondern auch mit der Computertastatur. Hacker haben die Websites des Kreml und von Gazprom lahmgelegt, außerdem die Seiten von einem staatlichen Ölförderunternehmen und einer russischen Bank. Sie haben Videos über Angriffe ins laufende Internetprogramm des russischen Staatsfernsehens eingespielt und Protestaufrufe gegen den Krieg auf die Websites russischer Medienhäuser geschmuggelt. Mein Kollege Peter Welchering beobachtet das alles. Das ging ja noch weiter.
Da war noch mehr. Die haben beispielsweise auch Computer eines Waffenherstellers, nämlich von Tetraeder, angegriffen, teilweise lahmgelegt. Und dann haben sie 200 Gigabyte vertrauliche Daten dieses Waffenherstellers im Internet veröffentlicht. Und es gab auch einige Datenbanken des russischen Verteidigungsministeriums, die wurden erbeutet. Die Daten auch teilweise veröffentlicht, nicht ganz. Allerdings nach allem, was bisher bekannt ist, waren das keine geheimen Daten des Verteidigungsministeriums, also keine Aufmarschpläne oder irgendwas, was jetzt eine erhebliche strategische Bedeutung gehabt hätte.
Wie sehr stört es dann überhaupt jemanden in Moskau?
Also das Verteidigungsministerium hat schon recht pikiert reagiert und gesagt, da hätten sich eben Banden rumgetrieben. Und auch der Staatssender war wohl nicht ganz erbaut davon, dass plötzlich ein anderes Programm auf seiner Webseite lief. Aber das sind Dinge, die werden insgesamt dann doch noch relativ entspannt gesehen. Natürlich so ein Angriff auf einen Waffenhersteller, das ist was anderes. Da sind dann auch die Sicherheitsbehörden schon aktiv.
Wer steckt denn hinter solchen Aufrufen und auch den Hacks und speziell zum Beispiel jetzt bei dem Angriff auf den Waffenhersteller?
Das sind sehr, sehr unterschiedliche Gruppen. Also da müssen wir erstmal sortieren, um einen Überblick zu kriegen. Das fällt nicht ganz einfach in dieser Angelegenheit. Zum einen haben wir nämlich beispielsweise da die sogenannte internationale IT-Armee, die die ukrainische Regierung ins Leben gerufen hat.
Das heißt, es ist eine offizielle Einheit der ukrainischen Armee?
Ja, so ganz offiziell nicht. Es ist ein Freiwilligenverband. Und da müssen wir nochmal unterscheiden. Nämlich von der offiziellen Cyberabteilung der ukrainischen Armee, die gibt es auch. Das ukrainische Verteidigungsministerium hat dann aber zusätzlich zu dieser Cyberabteilung nach dem Einmarsch der russischen Verbände, der russischen Truppen auf Telegram IT-Leute und Hacker auf der ganzen Welt aufgerufen, helft uns und greift mit uns russische Computer an. Und es gab auch Chats dazu, wie das Ganze dann zu organisieren ist. Und es gab eine Liste von Angriffszielen, die stammt vom Verteidigungsministerium, von den Netzwerken des Kreml bis hin zur Energiefirma Lukoil. Und das ukrainische Verteidigungsministerium, das sprach dann auch bei diesem freiwilligen Verband von einer höheren sechsstelligen Zahl von Hackern, die mitmachen würden. Das IT-Sicherheitsunternehmen Checkpoint hat ja mal nachgeforscht und die sind dann auf die Zahl von 175.000 gekommen, auch sehr viel. Aber diese internationale IT-Armee, die hat eben gearbeitet nach einer Angriffsliste, die herausgegeben ist. Das sind keine militärischen Strukturen.
Und wer meldet sich dann da auf so einen Aufruf hin, diese 175.000?
Ganz unterschiedliche Hacktivisten, die der Ukraine helfen wollen. Hacktivist muss man vielleicht erläutern, besteht aus Hackern und Aktivisten, dieses Kunstwort. Das sind also politische Aktivisten, Aktivisten, die tatsächlich durch Hacken, Manipulieren, teilweise lahmlegen oder kaputtmachen von Computern eben politische Ziele erreichen wollen.
Und da sind auch diese berühmt-berüchtigten Anonymous mit dabei, oder?
Im Prinzip ja. Auch Anonymous zählt zum Hacktivistenlager, aber unter dem Titel Anonymous, da haben sich jetzt auch so verschiedene Aktivisten gemeldet, da kann man auch leicht einen Überblick verlieren. Und die müssen wir dann nochmal vom IT-Freiwilligenverband des ukrainischen Verteidigungsministeriums unterscheiden. Das macht es natürlich wirklich ein bisschen kompliziert. Einige haben sich dann zu sogenannten DDoS-Angriffen, also Überlastangriffen, auf russischen Websites bekannt. Dabei werden Webserver so lange mit Anfragen, mit Datenpäckchen beschossen, bis die in die Knie gehen und dann den Dienst einstellen. Deshalb ja auch das Wort Überlast. Angriff. Andere Aktivisten, die haben wiederum behauptet, sie hätten beispielsweise eine Fischzucht angegriffen und da die Industriesteuerung für die Pumpen manipuliert. Solche Angriffe sind bisher allerdings nicht bestätigt worden und von diesen Angriffen wiederum haben sich auch andere Anonymous-Aktivisten wiederum distanziert.
Das klingt total vielfältig und auch unübersichtlich. Gibt es da überhaupt jemanden, der das koordiniert, diese Angriffe?
Jetzt niemanden mehr. Ganz anfänglich hat das ukrainische Verteidigungsministerium noch Aufrufe auf Telegram mit Angriffszielen eben veröffentlicht, hat noch die Aktionen auch per Chats im Darknet koordiniert, aber die Militärs, die haben dann eben auch andere Aufgaben zu erledigen gehabt. Und außerhalb dieser IT-Armee, da gibt es ja auch noch ganz unterschiedliche Aktivistengruppen, also teilweise fühlen die sich dann doch anonymous zugehörig, ein bisschen zugehörig, teilweise überhaupt nicht. Teilweise distanzieren sie sich sogar voneinander gegenseitig. Das kann kein Ministerium mehr koordinieren.
Diese Hacker werden teilweise wirklich wie so Netzhelden gefeiert, so ein bisschen David gegen Goliath. Aber nach dem, was du jetzt erzählst, das klingt anarchistisch und auch ein bisschen gefährlich.
Ja, wobei dieses Gefühl David gegen Goliath ist da sehr stark verankert. Aber es werden auch zunehmend zwei Entwicklungen diskutiert, die die Leute so ein bisschen Sorge versetzen. Zum einen haben verschiedene Gruppen digitale Angriffe auf kritische Infrastruktur in Russland angekündigt. Also die wollen die Stromversorgung hacken, Verkehr, Banken irgendwie durcheinander bringen. Und Angriffe auf kritische Infrastruktur, die sind eben in ihren Auswirkungen unkontrollierbar. Also wenn beispielsweise in einem Stadtviertel per Hack der Strom ausgeknipst wird, dann hat der Hacker es gar nicht so mehr in der Hand, wer alles von diesem Stromausfall betroffen ist. Das Krankenhaus im Zweifelsfall dann nämlich genauso wie eine Waffenfabrik. Und zum Zweiten gibt es auf solche Angriffe auch natürlich Reaktionen. Die Conti-Gruppe beispielsweise, das ist eine russische Hackergruppe, die hat sowas schon angekündigt. Die wollen jeden Angriff auf russische Infrastruktur vergelten. Das haben sie mit hochdramatischen Worten auch angekündigt. Und da kann sich dann tatsächlich leicht was hochschaukeln.
Ankündigen kann man viel, Peter, aber kann man es dann auch machen? Sind die zu sowas in der Lage?
Also die brauchen dafür Hintertüren, Angriffssoftware und spezielle Sicherheitslücken, die man noch nicht so öffentlich kennt. Denn so ein digitaler Angriff ist ja keine Sache von heute auf morgen. Da braucht es intensive Vorbereitung. Da muss etwa das Zielnetzwerk ausspioniert werden. Da muss Schadsoftware ins Netzwerk eingespielt werden. Die organisierte Kriminalität, die hat die Ressourcen dafür, die kann sowas. Aber ob tatsächlich dann auch diese Hacktivisten darauf zugreifen können, auf diese Strukturen, wissen wir nicht.
Das klingt alles sehr vage und könnte auch eskalieren, oder?
Das kann eindeutig eskalieren. Deshalb rät auch der Chaos Computer Club ausdrücklich davon ab, sich an solchen Hacks auf russische Infrastruktur zu beteiligen. Und auch Anonymous-Gruppen sagen, okay, Websites lahmlegen, in russische Staatsmedien Protestaufrufe, Videos einspielen, das ist in Ordnung, aber kein Angriff auf kritische Infrastrukturen, denn das kann wirklich Menschenleben kosten und das geht dann gegen die Hackerethik.
Selbstorganisierte Hackerangriffe im Netz auf die russische Regierung sind nur bedingt hilfreich und auch nicht ohne Risiko, sagt mein Kollege Peter Welchering. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Egal, wo man hinschaut, Klimakrise, Krieg, die Corona-Pandemie, wir haben Probleme, die kein Mensch, kein Dorf und auch kein Staat mehr alleine lösen kann, sondern nur die Menschheit gemeinsam. Deshalb saßen in den vergangenen Tagen auch in Nairobi mehr als 100 Umweltminister und Ministerinnen zusammen bei der UN-Umweltversammlung, um die Frage zu klären, was machen wir mit den riesigen Mengen Plastikmüll? Verabschiedet ist jetzt ein als historisch geltender Beschluss. Ja, es wird ein global verbindliches Plastikabkommen geben innerhalb von 2 Jahren. Ähnlich dem Klimaschutzabkommen von Paris. Henning Wils leitet beim Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie den Bereich Kreislaufwirtschaft. Und jetzt die Frage, sind Sie jetzt dankbar und froh oder sagen Sie, na endlich?
Auf jeden Fall, na endlich. Auf der anderen Seite fängt jetzt, glaube ich, die Arbeit erst an, ne? Weil das ist ja der Auftrag, einen solchen Vertrag zu entwickeln. Und was das Ganze dann am Ende bringen wird, wird massiv davon abhängen, wie sieht dann dieser Vertrag am Ende aus. Ne? Bisher haben wir ein Mandat, sowas zu entwickeln.
Innerhalb von 2 Jahren soll es passieren und dann rechtsverbindlich sein. Freiwilligkeit hat offenbar nicht funktioniert bis hierher.
Nein, wir haben ganz viele freiwillige Initiativen gehabt und einzelne Unternehmen haben mit Sicherheit auch ihre Plastikkreisläufe verbessert, zum Teil auf Plastik verzichtet. Aber man sieht an den Gesamtmengen, ne? Wir haben 11 Millionen Tonnen jedes Jahr, die irgendwo in die Meere reinfließen, dass das einfach nicht ausgereicht hat. Und deswegen ist diese Verbindlichkeit dessen, was da jetzt heute beschlossen worden ist, das ist, glaube ich, der ganz große Meilenstein.
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, das Plastik zu reduzieren in der Welt. Wir vermeiden mehr Produktion, kommen wir gleich drauf. Aber vorneweg fragt man sich, kriegen wir das Mikroplastik oder Plastik, was jetzt schon in den Meeren und auch sonst in der Umwelt ist, jemals wieder weg? Gibt es da gute Ideen?
Also so traurig es ist, nein, wir werden das nicht wieder wegkriegen. Nicht in Zeiten, die wir irgendwie erleben werden. Ne? Irgendwann wird sich das zersetzen. Aber man muss auch sagen, das Geld, das man reinstecken müsste, ne, um jetzt diese Millionen Tonnen aus den Meeren wieder rauszuholen, die sollten wir viel sinnvoller investieren, um zu verhindern, dass die noch größere Menge, ne, also die Plastikwelle kommt eigentlich noch, dass die nicht auch da landet. Wir gehen davon aus, dass sich die Plastikabfallmenge insgesamt, mit der wir es zu tun haben werden, wird sich in den nächsten Jahren nochmal um Faktor 4 erhöhen. Ne, und dafür brauchen wir einfach schlauere Lösungen. Und da müssen wir dann eher gucken, Wie kriegen wir das Problem irgendwie wirklich an den Ursachen gepackt?
Man kriegt es an den Ursachen gepackt, sagen andere Fachleute, wenn man sich genug anstrengt. Also es heißt Plastik vermeiden, wiederverwenden, recyceln. Und dazu braucht es internationale Standards für die Industrie schon bei der Produktion. Wie könnten die aussehen? Was sind da die wichtigsten Punkte?
Also wir haben zum Beispiel bei uns in Deutschland eine Kunststoffverpackung auf dem Markt, wo auch die Industrie sagt, ein Drittel davon ist eigentlich nicht recyclingfähig. Sondern in ganz vielen Teilen der Welt landen halt genau diese nicht recyclingfähigen Verpackungen dann irgendwann im Meer. Und da braucht es globale Initiativen, um die Unternehmen zu bewegen, jetzt nicht für jedes einzelne Land oder für jede einzelne Stadt da irgendwas zu entwickeln, sondern wir brauchen einheitliche Standards. Ich glaube, dann will die Industrie da auch mitziehen und ich glaube, das ist einer der ganz wesentlichen Punkte.
Von der Heinrich-Böll-Stiftung heißt zum Beispiel, die Politik muss dafür sorgen, dass Produkte und Verpackungen, die giftige Stoffe enthalten oder nicht wiederverwendbar sind, gar nicht erst auf den Markt kommen. Kriegen wir das hin?
Ich glaube, das kriegen wir hin, ne? Weil wir wissen eigentlich ganz genau, was wir vermeiden müssten. Also ich glaube, es ist nicht die Frage, ne, was müssten wir tun, sondern wie kriegen wir es getan und das ausreichend schnell.
Jetzt kann man sich als Europäer auf den ersten Blick so ein bisschen zurücklehnen und sagen, ach guck mal, in den letzten Jahren ist doch in der EU die Plastikproduktion leicht gesunken. Die in Anführungsstrichen Bösen, das sind die USA und China und die arabischen Staaten, da wird immer mehr produziert und wir trennen doch auch so gut und ich bringe alles zur Wertstoffinsel. Aber leider ist es nicht ganz so eindeutig verteilt, oder?
Also zum Ersten, wir importieren natürlich aus genau diesen Ländern all unsere Kunststoffprodukte, wo diese Probleme auftreten. Und einfach immer noch zu viel unserer Abfälle geht halt auch wieder dahin. Also wir sind zum einen direkt dafür verantwortlich und zum anderen ist es einfach, glaube ich, auch das politische Signal. Also wenn wir in Deutschland, die wir lange Zeit Vorreiter im Bereich der Kreislaufwirtschaft gewesen sind, dafür keine Lösung finden oder die jetzt halt auf globaler Ebene unterstützen, dann liefern wir das perfekte Alibi für genau die Länder, die Sie gerade genannt haben, sich selber zurückzulehnen. Deswegen ist es so wichtig, dass da wirklich jetzt alle an einem Strang ziehen.
Deutschland ist nach wie vor einer der größten Plastikmüllexporteure und das ist ein Problem.
Das ist ein Problem, weil wir einfach nicht genau wissen, wo es landet. Es ist so intransparent, man weiß einfach nicht, wo bleiben diese Abfälle jetzt genau. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wo meine gelbe Tonne bleibt. Und denke, das ist auch ein Punkt, den man in diesem Vertragswerk jetzt regeln möchte. Wie schaffen wir es, dass das nicht so eine Blackbox ist, wo irgendwie Mengen, gigantische Mengen verschoben werden können, sondern wo man genau weiß, wenn da irgendwo Abfall in der Umwelt landet, wo kommt der her und wer war dafür dann auch verantwortlich?
Also wir brauchen auf jeden Fall, ich halte mal fest, recycelfähiges Plastik, mehr davon. Es muss mehr wiederverwendet werden, wir brauchen mehr Mehrweg und natürlich Plastikvermeidung. Und das kollidiert jetzt eigentlich mit der Wachstumsideologie. Unsere Wirtschaft ist nicht darauf angelegt, zu schrumpfen, oder? Wir wollen doch immer mehr produzieren.
Das wird die große Diskussion werden. Kann man sich sowas wie absolute Plastikvermeidungsziele vorstellen? Und wo machen die denn tatsächlich Sinn? Weil uns ist überhaupt nicht geholfen, wenn wir genauso Einweg-Wegwerf-gesellschaftmäßig weiter konsumieren, aber dann statt Plastik andere Materialien nehmen. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland auch einen Trend wieder hin zu Aluverpackungen und die sind von der Ökobilanz mit Sicherheit nicht besser als eine Plastikverpackung.
Bei diesem Plastikabkommen will man sich in etwa an dem globalen Klimaabkommen von Paris orientieren. Was kann man da vom Klimaschutz lernen, sich abschauen oder vielleicht sogar besser machen?
Also ich glaube, ganz wichtig wird dieses Thema Transparenz sein. Es soll wahrscheinlich sowas geben wie eine jährliche Vertragsstaatenkonferenz, wo dann jedes Land sehr klar darlegen muss, was haben wir getan, welche Mengen haben wir auf den Markt gebracht, was ist mit denen passiert, sodass man einen Eindruck davon kriegt, wer ist da wirklich engagiert und wer ist Vorreiter und wer da vielleicht noch den einen oder anderen freundlichen Hinweis braucht, dass das bei Weitem noch nicht ausreicht.
Können Sie noch mal zum Abschluss Zuversicht verbreiten, Herr Dr. Wils? Denn die Produktion von 2000 bis 2020 hat sich verdoppelt von Plastik. Der Müll hat sich mehr als verdoppelt. Trotzdem, wir kriegen die Kurve?
Wir müssen die Kurve hinkriegen. Also das ist gar keine Frage von Zuversicht. Aber ich bin da zuversichtlich, weil die technischen Lösungen, die haben wir alle. Es ist wirklich die Frage, den Unternehmen klarzumachen, es ist auch wirklich in eurem Sinne, hier jetzt Dinge radikal zu ändern. Weil die Verbraucherinnen sind auch nicht länger bereit, das so mitzutragen.
Die UN-Umweltversammlung hat heute beschlossen, dass es ein rechtsverbindliches globales Plastikabkommen braucht, so schnell wie möglich, auf jeden Fall innerhalb der nächsten 2 Jahre. Sonst ersticken wir und mit uns der ganze Planet demnächst in Plastikmüll. Erklärung waren das von Henning Wils vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Vielen Dank für Ihre Antworten.
Ich danke.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Das macht heute Helmut Nordwig.
Bei uns, da geht es zur Nordsee und es geht um die Wasserqualität der Nordsee. Die ist in den letzten Jahrzehnten viel besser geworden, haben Forscher aus Hamburg anhand von Sedimentbohrkernen rausbekommen.
Das ist wie bei den Eisbohrkernen, oder? In Arktis so?
Ja, das ist sowas wie ein Umweltarchiv, wo man Schicht für Schicht nachverfolgen kann, was eben in der Umwelt los war vor vielen Jahrzehnten. Zum Beispiel Blei ist deutlich zurückgegangen, organische Schadstoffe auch. Ein Beispiel sind die PCB, die polychlorierten Biphenyle. Die stecken so in Weichmachern zum Beispiel, in Lacken oder in Dichtungsmassen. Und eben nicht nur bei Schiffsanstrichen, sondern auch in der Industrie werden die verwendet. Und über Flüsse und die Luft gelangen solche Schadstoffe dann auch ins Meer. Am größten, hat sich gezeigt, war die Belastung immer kurz bevor ein Verbot in Kraft getreten ist.
Oh, aber das heißt letztendlich, es wirkt, das Verbot.
Es wirkt, nachdem die Industrie dann nochmal kräftig zulangt und die Stoffe einsetzt. Ja, und dass sie das tut, das sieht man leider auch daran, dass in den jüngsten Schichten neue Substanzen auftauchen, die bis jetzt noch nicht verboten sind. Ja, und jetzt geht's um Blüten und Insekten. Und da habe ich ein Forschungsergebnis, das überraschend klingt. Okay. Bestäuber, die stehen nicht nur auf Farbe und Nektar, sondern auch auf Salz. Hinweise hat es da schon gegeben. Das Experiment sah so aus. Forschende haben eine Zuckerlösung in die Blüten von verschiedenen Pflanzenarten gegeben, so als Standard-Nektarersatz, der auf jeden Fall Insekten anlockt, und dann entweder 1% Kochsalzlösung zugesetzt oder eben nicht. Das Ergebnis war, mit Salz sind doppelt so viele Insekten gekommen wie ohne, und es waren auch noch deutlich mehr Insektenarten.
Ja. Aber Salz, was ist der Sinn oder wozu braucht es das?
Ja, also welche Bedeutung das in der Natur hat, das wissen die Forschenden noch nicht. Bekannt ist aber schon, manche Pflanzen haben Salz in ihrem Nektar und der schwankt dann auch noch im Laufe des Jahres. Mhm. Es ist also sehr gut möglich, dass Salz im Nektar gezielt Bestäuber anlocken soll. Aber da müssen die Wissenschaftler noch mehr dazu herausfinden. Ja, und zum Schluss noch eine Beobachtung, die zeigt, wie grausam die Natur doch manchmal sein kann. Es geht um eine kleine Spinne, die ist nur 1 Zentimeter groß, so eine schwarze Spinne, Kugelspinne wird sie genannt, stammt eigentlich von den Kanaren, ist aber auch in Europa eingeschleppt worden. Und die heißt falsche Witwe, die produziert nämlich ein Nervengift.
Das klingt sehr gefährlich.
Ja, und was ein Biologe in England erlebt hat, das hat ihn dann doch das Fürchten gelehrt. Auf seinem Dachboden, da leben nämlich Fledermäuse. Und eines Tages hat er ein totes Jungtier in einen Spinnenfaden eingewickelt gefunden. Es war schon ziemlich verschrumpelt, war ganz offensichtlich ausgesaugt worden.
Also definitiv tot, oder?
Ja, das ist ganz klar. Und am nächsten Tag hat er eine erwachsene Fledermaus dann auch eingewickelt gesehen. Die war noch nicht tot und er hat die Kugelspinne auf frischer Tat ertappt. Die Fledermaus, die konnte er in dem Fall befreien und wieder aufpäppeln, aber das Ganze zeigt dann doch, dieses Gift der Kugelspinne ist stark genug, um selbst 10-mal größere Säugetiere zu lähmen. Zum Glück wird sie uns Menschen nicht gefährlich, auch wenn ihr Biss sehr unangenehm ist.
Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die gute Wasserqualität in der Nordsee, für Insekten, die Salz lieben und doch ziemlich gefährliche Spinnen, zumindest für Fledermäuse. Danke dir. Hier ist Bayern 2 um genau 23 Minuten nach 6. Ein Luchs ist leicht zu erkennen. Das ist die heimische große Wildkatze mit diesen typischen Pinselohren. Rötlich-braunes Fell mit dunklen kleinen Flecken, dicke Tatzen, weißer Bauch. Also man wird ihn schon leicht erkennen. Luchse sind allerdings sehr scheu. Und in Deutschland gibt es nur wenige. Konkret, der Luchs steht auf der roten Liste, ist also mal wieder vom Aussterben bedroht, nachdem er schon mal ganz ausgerottet war. Der 3. März morgen ist der Tag des Artenschutzes und für uns Anlass für eine kleine Luchsbilanz. Einerseits sieht es gut aus, die Tiere haben sich vermehrt seit ihrer Wiederansiedlung. Andererseits suchen Fachleute noch nach wissenschaftlichen Lösungen für die durchaus vorhandenen Probleme beim Liebesleben der Luchse. Bayern 2 Reporter Christian Riedel nimmt uns mit in den winterlichen Nationalpark Bayerischer Wald.
Im Nationalpark Bayerischer Wald. Marco Heurich will eine Fotofalle kontrollieren. Immer wieder sinkt er auf dem Weg dorthin knietief im Schnee ein. Aber der Wissenschaftler ist neugierig. Er weiß, hier an dieser Stelle streifen immer wieder Luchse an der automatischen Kamera vorbei.
Schauen wir mal. Boah, Wahnsinn. Ein Schwein, das sich hier durch den Schnee gekämpft hat. Gut, dann die Füße von einem Wanderer, der vorbeigeht. Ein Fuchs, ein Rothirsch.
Das erhoffte Foto von einem Luchs ist nicht dabei, was aber nicht heißt, dass die scheuen Katzen nicht hier wären. Gerade im Bayerischen Wald hat sich der Luchsbestand positiv entwickelt, freut sich Marco Heurich.
Im letzten Winter haben wir die höchste Luchszahl im Nationalpark und im Nationalpark Schumacher mit 33 Tieren.
Zusammen mit den Luchsen in den Regionen außerhalb des Nationalparks schätzt Marco Heurich die Population im Bayerischen Wald auf rund 140 Tiere. Sie alle stammen von Tieren aus Wiederansiedlungsprojekten ab. In den 1970er Jahren wurden im Bayerischen Wald zwischen 5 und 7 Luchse freigelassen. Und nachdem die Population damals nach ersten Erfolgen stagnierte, wurden in den 1980er Jahren in Tschechien weitere 17 Luchse ausgewildert. Bis jetzt entwickelt sich der Bestand gut, dennoch ist das Überleben der Tiere langfristig nicht gesichert. Denn, so erklärt Marco Heurich, der Genpool der ausgewilderten Population schrumpft.
Erstens wissen wir nicht, wie viele sich überhaupt fortgepflanzt haben. Und wenn nur so wenige Tiere in der Population sind, gerade in den Anfangsjahren, dann geht genetische Vielfalt auch verloren. Weil halt ein Tier stirbt, was jetzt eine besondere genetische Kennzeichen gehabt hat. Das nennt man genetische Drift. Das heißt, es gehen einfach Teile des genetischen Materials verloren und dadurch sinkt im Laufe der Zeit bei so kleinen Populationen die genetische Vielfalt immer weiter. Und der zweite Effekt, den wir haben, das ist die Inzucht. Das kennt man ja auch aus der Nutztierhaltung. Wenn man weniger als 100 Tiere, das ist so einen Schwellenwert hat, dann paaren sich auch mal Geschwister miteinander oder auch Väter mit Töchtern und Mütter mit Söhnen. Und das führt natürlich dann auch zur Anreicherung von defekten Genen. Und auch das führt zu einer reduzierten Vitalität der Population.
Wissenschaftler haben jüngst die genetische Vielfalt von Luchsen verglichen. Das Ergebnis, wenig überraschend, Tiere in natürlichen Vorkommen in Ost- und Nordeuropa haben eine deutlich größere genetische Vielfalt als ihre Artgenossen in wiederangesiedelten Populationen in Mitteleuropa.
Und das in Abhängigkeit von der Anzahl der Tiere, die wiederangesiedelt wurden. Beispielsweise in Kroatien und Slowenien, da wurden nur 6 Luchse wieder angesiedelt. Und da ist der Verlust an genetischer Variabilität und die Inzuchteffekte, die sind da am größten. Sodass da die Population sich schon nicht mehr richtig reproduzieren kann. Das heißt, die bekommen weniger Jungen, die sterben früher. Und deshalb fängt man momentan Luchse in den Karpaten und bringt die nach Kroatien, lässt die da frei, sodass die dafür eine genetische Auffrischung sorgen können.
Um langfristig die genetische Vielfalt einer Population zu erhalten, brauche man zwischen 500 und 1000 Tiere, die sich miteinander paaren können. Deswegen müsse das Ziel sein, die Lebensräume der Tiere, die riesige Reviere für sich beanspruchen, europaweit miteinander zu vernetzen, fordert Luchsforscher Marco Heurich.
Da wird momentan diskutiert, zum Beispiel, ob man im Erzgebirge oder im Thüringer Wald quasi so einen Stepping Stone schafft, dass man da Luchse frei lässt, um eben die Harzpopulation mit der Bayerwaldpopulation besser verbinden zu können. Und das haben wir auch durchsimuliert, wenn wir 12 bis 16 Luchse im Thüringer Wald freilassen, können wir eine massive Verbesserung der Situation für die Luchse erreichen. Und die Luchszahl, die wir normalerweise nach 50 Jahren hätten, die liegt bei 400 in dem Gesamtgebiet. Durch so eine Wiederansiedlung im Thüringer Wald wird man das auf 1000 steigern können. Und es würden weite Bereiche bis zum Erzgebirge dann von Luchsen wieder besiedelt und eine Verbindung der Populationen geschafft werden.
Allerdings freut sich nicht jeder über die Rückkehr der Luchse. Nach wie vor werden die anmutigen Tiere illegal gejagt. Und viele sterben im Straßenverkehr oder finden sich in ihren immer mehr von Menschen beeinträchtigten Revieren und Lebensräumen kaum mehr zurecht. Umso mehr freuen sich die Luchsforscher über Meldungen wie jüngst aus dem Fichtelgebirge. Dort wurden Ende letzten Jahres Julchen, ein ausgewildertes Weibchen, und Finn, ein Kuder aus dem Steinwald, gemeinsam von einer automatischen Kamera abgelichtet. Jetzt hoffen die Wissenschaftler, dass die beiden Jungtiere weiter Kontakt halten. Vielleicht gibt es dann im nächsten Jahr im Fichtelgebirge den ersten Luchsnachwuchs seit mehr als 300 Jahren. Junge, die dazu beitragen können, die genetische Vielfalt der Luchspopulation zu erhalten.
Julchen und Finn im Fichtelgebirge. Mit dieser Luchsromanze endet IQ, Wissenschaft und Forschung. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.